Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Heute haben wir Leonie Hutzler zu Gast. Sie ist die CRM-Managerin von Purelay und aus meiner Sicht ist kaum eine andere Brand in der E-Com-Bubble so bekannt für ihre Community. Deswegen war es für mich auch so eine große Freude, mit ihr heute mal darüber zu sprechen, wie sie auch die underrated Themen wie ein Loyalty-Programm, WhatsApp-Marketing in Ergänzung zur E-Mail einsetzen und wie sie da eben den perfekten Mix ausgewählt haben. Und für euch habe ich natürlich nachgefragt auch, wie man das Ganze startet, wenn man jetzt eben noch keine Multimillionen-Euro-Brand ist. Deswegen wie immer, wenn euch diese Folge irgendwie einen Mehrwert gegeben hat, dann abonniert gerne diesen Kanal. Lasst mir auch gerne Feedback da, wen wir als nächstes mit in den Podcast reinholen sollen. Und ja, wie Leonie und ich am Ende anbieten werden, könnt ihr sehr gerne auf uns zukommen. Unsere beiden LinkedIn-Profile sind vernetzt. Wenn es Fragen gibt, wir freuen uns über jeden Austausch. Aber jetzt genug von mir, rein in die Folge und let's go! So, herzlich willkommen Leonie. Ich freue mich extrem, dass wir heute hier zusammensitzen können und deine CRM-Erfahrungen von Purelay und gegebenenfalls auch von deinen Stationen davor mitbekommen. Bevor ich aber zu viel sage, stell dich doch einfach gerne einmal selbst ganz kurz vor.
Ja, schön, dass es heute geklappt hat. Ich bin Leonie, bin CRM-Managerin bei Purelay. Das heißt, ich kümmere mich dort um unser Kundenbindungsprogramm, aber eben auch ums Thema WhatsApp-Marketing. Ja, in meinen Stationen davor angefangen habe ich als Social-Media-Managerin, habe mich da quasi auch schon mit dem Thema Community beschäftigt und bin dann übergegangen als Community-Managerin und da hat sich meine Stelle aber mehr rauskristallisiert, dass ich eher halt in Richtung CRM ging, also CRM von Community bis hin jetzt eben zum deinen CRM.
Super cool. Ja, ich finde es mega spannend, gleich mehr davon zu erfahren, weil in vielen Kundengesprächen, die ich habe, nehmen wir Purelay immer so ein bisschen als den Branchenprimus, was das ganze Thema Loyalty angeht, weil ihr da wirklich schon sehr weit vorne dran seid. Ich habe in der Vorbereitung in deinem Lebenslauf kurz gesehen, dass du auch zwischenzeitlich selbstständig warst. War das auch in dem Bereich oder hast du da was ganz anderes ausprobiert?
Tatsächlich bin ich ganz viel auch an der Hochschule als Dozentin tätig und unterrichte da auch unter anderem Social Media Management, weil ich eben aus dem Bereich kam, aber auch reines Marketing, Konsumentenverhaltensforschung und bin da eigentlich schon seit meinem Masterstudium immer tätig, dass ich halt Arbeiten der Studenten betreue, weil ich da auch was zurückgeben will, weil ich einfach finde, ich hatte eine gute studentische Ausbildung quasi und möchte jetzt an die Hochschule auch was zurückgeben und natürlich an die aktuellen Studierenden.
Mega cool, mega cool. Ich hatte auch die Gelegenheit, das ein paar Mal zu machen. Ich finde es cool, dass du das genauso tust und vor allem weiß ich, was das für eine quasi Doppelbelastung ist neben dem normalen Job, weil man denkt immer, okay, so eine Vorlesung kriegt man irgendwie hin, aber es ist dann doch deutlich mehr Vorbereitung, da wirklich den Inhalt on point rüberzubringen. Deswegen, das finde ich klasse. Ich glaube, Purelay müsste auch den meisten Zuhörern ein Begriff sein, aber vielleicht erzählst du einfach ganz kurz nochmal, was ihr macht, damit jeder auch Bescheid weiß.
Ja, genau. Also wir sind quasi eine Schmuck- und Lifestyle-Brand. Also mittlerweile machen wir zum Beispiel auch Beauty-Produkte und auch eben andere Lifestyle-Produkte. Aber unser Fokus liegt immer noch auf Schmuck. Inspiriert ist alles von Hawaii. Unsere Gründerin Alisa war eben damals auf Hawaii und wollte dieses Aloha-Feeling von Hawaii eben mitbringen und in Deutschland und in der ganzen Welt etablieren. Und so hat sie eben 2016 zusammen mit Freddy und Etienne das Unternehmen gegründet. Ja, mittlerweile haben wir so, ich glaube, um die 150 Mitarbeiter. Unsere HR-Abteilung weiß das natürlich besser. Genau, ganz viele von uns sind auch remote. Also unser Firmensitz ist an sich in Mannheim, aber ich zum Beispiel arbeite auch komplett remote und das klappt sehr, sehr gut.
Cool. Ja, das ist wichtig. Also eine Remote-Arbeitskultur aufbauen, das ist nicht ohne. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Wir haben ja gerade schon ganz kurz gehabt, dass du mit Community angefangen hast. Ich habe auch schon gesagt, dass Purelay da sehr weit vorne ist. Hast du denn ein Insight davon, wann das ungefähr gestartet hat? Also stand das von Anfang an im Fokus oder ist das so mit der Zeit dazu gewachsen?
Natürlich war ich nicht von den Anfang an mit dabei. Ich bin ja erst seit, ja, knapp einem halben Jahr bei Purelay. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Brand schon immer von ihrer Community profitiert oder von dem ganzen Community-Aufbau. Wir sind vielen natürlich ein Begriff über Instagram, Creator-Marketing. Da waren wir ja in der frühen Phase auch mit dabei, als das Ganze natürlich auch noch viel größer war und es noch nicht so viele technische Barrieren gab. Und genau, deswegen glaube ich, ist die Brand auch schon so groß und bekannt geworden, weil wir eben über die Social Channels stark gewachsen sind. Das heißt, Community ist schon immer in unserem Kern und ist auch im Markenkern. Also wir sind gerade auch in einer Brand Relaunch Phase so ein bisschen und unser Thema ist auch Connect oder Connection. Und wir wollen einfach Menschen miteinander verbinden. Das zeigen wir immer wieder in unseren Kampagnen, aber auch in Community-Events. Daher kommt auch der Markenname quasi, weil es kommt ja eigentlich von Pure, so diesem reinen Lebensgefühl, und der Lei. Und Lei ist ja diese hawaiianische Blumenkette, die viele kennen. Und das ist quasi eigentlich das größte Geschenk, was man dort jemandem machen kann. Also statt einem Ehering gibt man sich dort dann halt eben auch eine Lei. Das haben auch unsere Gründer damals auf Hawaii gemacht. Und ich glaube, das zeigt allein schon, wo unsere Marke herkommt und warum Community für uns so wichtig ist. Also wir ohne unsere Community wären halt quasi nur Produkte.
Ja, das finde ich ist eine super schöne Story. Ich habe natürlich das auch wahrgenommen, dass ihr über die verschiedenen Kanäle das sehr stark ausspielt. Also was ich super cool finde, ist auf Instagram, dass ihr ja den Content der Community-Mitglieder dort auch ausspielt und dementsprechend so ein bisschen die Leute natürlich von eurer Reichweite profitieren könnt. Ihr habt die coolen UGCs von denen. Ist das denn etwas, was organisch gewachsen ist oder habt ihr das irgendwie aktiv vorangetrieben?
Ja, das Thema wird schon auch eben bewusst vorangetrieben. Also wir haben hier ein ganz großes Creator-Team, was sich eben ums Thema Creator-Marketing kümmert. Also natürlich große und bekannte und bezahlte Creator. Ich glaube, dadurch, dass die ja auch irgendwie so oben drüber stehen, sind andere wieder inspiriert oder kleinere, die auch dann mit einem zusammenarbeiten wollen. Aber auch einfach diese private Community der Kundinnen und Kundinnen, die da eben ja mit reinkommen und die das auch gerne machen. Wir haben mittlerweile auch ein Inhouse-Creator-Team. Das heißt, unsere Mitarbeiter, also hauptsächlich Mitarbeiterinnen, aber auch der ein oder andere Mann dreht da immer mal wieder gerne Videos, die wir dann für unsere eigenen Kanäle nutzen oder eben auch für Paid-Channels.
Mega cool. Über welche Kanäle kommuniziert ihr da hauptsächlich mit den Mitgliedern? Also, du hattest WhatsApp vorhin angesprochen. Also habt ihr da einen Favoriten oder würdest du sagen, ist es wichtig, auf allen Kanälen gleichermaßen präsent zu sein?
Ich glaube, bei uns ist tatsächlich der Channel-Mix. Also ich persönlich arbeite natürlich am WhatsApp-Marketing und finde es deswegen besonders wichtig. Es ist einfach, ja, kommt auch immer darauf an, auf welchem Kanal, was ist unser Ziel. Auf den Social Channels, natürlich Instagram voran, aber mittlerweile natürlich auch in TikTok. Da ist ganz wichtig, dass wir mit der Community interagieren. Dann WhatsApp-Marketing ist dann doch, also der Channel, den ich betreue, doch eher ein bisschen ein mehr selbstgetriebener Channel, genauso wie natürlich auf E-Mail-Marketing. Dann gibt es wiederum aber zum Beispiel den WhatsApp-Broadcast-Channel, der eher da ist, einfach um die Community, ja, das Engagement hochzuhalten, sie über Neuigkeiten zu informieren, auch ein bisschen Behind the Scenes zu geben, Sachen, die wir auf anderen Channels vielleicht nicht so zeigen. Und so, glaube ich, macht einfach der Mix aus allen Teams und allen Plattformen aus.
Perfekt. Wenn ich jetzt konkret nachfragen darf für kleinere E-Com-Brands, wenn du denen einen Tipp geben könntest, wie man diesen Mix am sinnvollsten startet. Also gehen wir von einer Brand aus, die irgendwie so knapp 1 Million Jahresumsatz hat. Die haben auch schon Follower auf Instagram. Die haben vielleicht noch nicht mit WhatsApp gestartet, aber E-Mail-Marketing ist schon vorhanden in den Grundzügen. Was würdest du empfehlen, so als ersten Schritt oder als, wenn man eine Roadmap aufmacht, wie sollte man sich dahin entwickeln?
Also ich glaube, nachdem ich ja auch aus dem Social Media damals komme quasi, hatte ich auch so ein bisschen das Problem. Ja, ich hatte einen Account und wollte irgendwie Follower aufbauen, aber die Leute haben am Anfang gar nicht mit mir geredet. Also ich habe da Posts rausgehauen, da kam halt nichts zurück und das ist super schade, wenn man sich so viel Mühe macht. Das heißt, da muss man einfach gucken, dass man erstmal so den Spirit quasi der Community trifft. Also was interessiert die, dass man da den Hebel findet? Sind es dann, also bei mir war es damals eher so die Ernährungsrichtung, sind es dann die Rezepte, die interessieren oder doch eher die Küchentools und dass man da einfach den richtigen Content für seine Community findet und dann auch nicht gleich anfängt, zum Beispiel mit einem riesen Contest, so mit ganz vielen Hürden, schickt uns jetzt ein Bild und reicht das auf der und der Plattform ein und was weiß ich. Nee, erstmal mit kleinen Sachen starten, so kleine Story-Umfragen zum Beispiel, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass sie mit uns interagieren sollen. Das wissen die ja gar nicht. Also ich finde, egal eigentlich auf welchem Kanal man ist, wir müssen den Leuten immer sagen, was sie tun sollen. Warum sagt jeder YouTuber am Schluss immer so, ja, folgt mir jetzt und drückt hier und da und dort? Ja, weil die Leute es sonst halt nicht unbedingt wissen oder ja, sonst halt auch einfach nicht umsetzen. Genau, von daher.
Das heißt, Instagram erstmal weiter ausspielen. Da gibt es ja jetzt auch ganz viele verschiedene Funktionen. Du hattest ja ähnlich wie bei WhatsApp den Broadcast-Channel, gibt es ja auch bei Instagram diese, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, Inner Circle-Funktion, wo ich auch so einen Broadcast starten kann. Gibt es da so eine Richtlinie, wo du sagen würdest, ab dann macht es Sinn oder hängt es so davon ab, was man erreichen will?
Nee, also ich glaube, man kann einfach damit starten. Ja, ich habe mal mit unserem Maxi gesprochen, der unser WhatsApp-Broadcast-Channel betreut aus dem Community-Management und habe ihn auch mal gefragt, ja, warum sind wir jetzt eigentlich auf WhatsApp-Broadcast und nicht auf Instagram-Broadcast oder wie siehst du das? Ja, einfach weil uns bisher die Funktion fehlt in Instagram. Ich weiß, andere Marken haben das, warum auch immer haben wir es nicht. Also falls irgendjemand von Meta zuhört, wir hätten die Funktion gerne. Der wäre wahrscheinlich auch viel erfolgreicher als unser WhatsApp-Broadcast-Channel, einfach weil wir da schon so eine große und starke Community haben. Aber wir merken trotzdem auch bei dem WhatsApp-Broadcast-Channel, wir haben damit einfach mal angefangen, einfach mal ausprobiert, waren jetzt nicht bei den allerersten mit dabei, die das gemacht haben, sonst wären wir sicherlich auch schon viel, viel größer, wie zum Beispiel in DM, die waren halt Vorreiter ganz früh mit dabei. Ja, waren halt quasi eine der ersten deutschen Brands, die da mit dabei waren. Deswegen sind sie auch sehr, sehr groß geworden. Also sie machen es natürlich auch gut, aber auch Vorreiter. Wir sind erst eigentlich Anfang diesen Jahres, glaube ich, damit eingestiegen, aber merken da auch einfach richtig gute Follower-Zuwächse und dass es auch gut ankommt. Also die Leute, klar, können ja nur mit Emojis reagieren oder auf Umfragen, aber da nehmen die gerne teil und haben da auch Bock drauf.
Cool, und ihr habt das Ganze auch schon ergänzt um ja, WhatsApp-Marketing im Sinne von Charles oder Chat Armin in die Richtung, dass ihr darüber echte Flows auch laufen lasst.
Genau, das ist dann der Bereich, wo jetzt wirklich ich arbeite. Das heißt, wir arbeiten mit WhatsApp Marketing mit Charles zusammen und schicken da dann verschiedene Newsletter raus, also einzelne Newsletter-Kampagnen, aber eben auch die Automatisierung, die Flows. Und das ist jetzt quasi wirklich auf der Sales-getriebene Kanal. Also klar wollen wir die Leute auch drüber informieren, aber man muss sich ja klar sein, der Broadcast-Channel, da können wir so viel rausschicken, wir wollen, das Ganze kostet uns halt kein Geld. Und bei meinem Kanal kostet jede Kampagne eben Geld. Also natürlich möchte Charles auch was dran verdienen, aber man hat halt auch pro Nachricht gewisse Kosten, die man an Meta direkt bezahlt. Und da muss man sich einfach im Klaren sein. Und das ist was von jedem E-Commerce-Business. Wir geben Geld aus, also wollen wir auch wieder Geld reinbekommen. Ist ja nichts anderes bei Social Ads genauso. Deswegen muss man da halt eben darauf achten, wie ist die Frequenz, an wen sende ich, Segmentierung, all das, was man aus dem E-Mail-Marketing schon kennt, wendet man quasi an, aber in ein bisschen anderen Form eben.
Perfekt, also da würde ich, wenn es für dich in Ordnung ist, gerne ein bisschen tiefer drauf einsteigen, weil ich habe mich im Vorfeld natürlich gefragt, dadurch, dass ihr jetzt schon relativ groß seid, werdet ihr ja auch eine immer diversifiziertere Zielgruppe haben. Das heißt, alle haben irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Gründe, warum sie das sich gegebenenfalls gekauft haben. Alle haben natürlich auch ein bisschen andere Art und Weise, wie sie gerne angesprochen werden wollen. Wie stark fließt es denn bei euch in oder bei dir jetzt im WhatsApp-Marketing ein? Oder sagst du, wir sind noch so nischig, dass da ein One-Fits-All-Ansatz funktioniert?
Nee, also ich glaube, One Fits All, davon sollte man auf jeden Fall eh abgehen. Der Trend
Perfekt.
ist halt immer mehr in Personalisierung. AI bietet uns da mittlerweile super viele Möglichkeiten und das wird auch sicherlich noch viel, viel mehr in den nächsten Jahren. Natürlich segmentieren wir da. Also wenn ich auch jede Kampagne an jeden unserer User schicken würde, dann wäre das erstmal viel zu viel für die und wären auch sehr hohe Kosten. Deswegen habe ich natürlich verschiedene Segmente. Zum Beispiel spreche ich, also wir sind hauptsächlich im Dachraum aktiv, aber selbst da muss ich schon unterscheiden, weil in der Schweiz haben wir eine andere Währung. Das heißt, ich kann die gleiche Kampagne ja schon nicht Deutschland, Österreich und Schweiz schicken, sondern muss sie dann eben an die Schweizer Kundinnen immer noch mal separat schicken, eben in deren Währung. Und dann haben wir zum Beispiel auch unser Schmuckabo, den Mahina Club. Die bekommen von uns auch immer noch mal separate Nachrichten, weil ganz oft haben die einen höheren Deal auch. Das heißt, zum Beispiel gibt es in einem Sale 20% für alle, aber Mahina Club Members bekommen 25%. Also da unterscheiden wir dann auch nochmal und man spricht da eben eine andere Zielgruppe an. Aber ich spreche auch die Leute mal gerne einfach mit Namen an. Auch das ist ja mittlerweile möglich, wie im E-Mail-Marketing auch bekannt. Sowas geht im WhatsApp-Marketing auch.
Perfekt. Genau, ich hätte noch zwei Fragen dazu. Die erste wäre, wie kriegt ihr die Leute denn in WhatsApp rüber? Was ist da so dein Best Practice an der Stelle?
Tatsächlich super simpel, aber funktioniert am allerbesten aktuell die Sendungsverfolgung. Und zwar, wenn man bei uns im Shop gekauft hat, dann bekommt man am Schluss ist noch so ein Feldchen, trag hier deine Handynummer ein und dann bekommst du eine Sendungsverfolgung per WhatsApp. Natürlich, damit das Ganze datenschutzkonform ist und nicht irgendjemand die Handynummer von jemand anderem eintragen kann und der dann die Sendungsverfolgung bekommt, das wäre ja Worst Case. Gibt es dann erst noch ein Double Opt-in, das folgt. Und darüber bekommen wir tatsächlich aktuell die allermeisten Opt-in. Natürlich gibt es dann noch weitere Wege, Gewinnspiele, Pop-ups, solche Sachen auch. Gerade Gewinnspiele im Herbst Richtung, wenn es dann wieder den Adventskalender gibt, das performt auch super stark. Ich habe auch in meiner alten Company schon das Ganze mit Creator Marketing gemacht und da ein Gewinnspiel, das quasi auf unseren WhatsApp-Channel geleitet hat. Auch das hat sehr gut funktioniert. Das möchte ich jetzt auch mal austesten, aber alles Step by Step und aktuell wirklich das Simpleste performt aktuell einfach am allerbesten.
Mega. Das ist auch eine gute Überleitung zu der zweiten Frage, weil vielleicht für alle, die es nicht wissen, du hattest ja schon angesprochen, man muss auch Fees an Meta direkt bezahlen und man kriegt ja immer so ein 24-Stunden-Konversationsfenster, in dem ich dann beliebig viele Nachrichten schicken kann. Also ich muss nicht pro Nachricht bezahlen, sondern alle 24 Stunden. Wenn ihr jetzt die Sendungsverfolgung beispielsweise nutzt, bekommt ihr dann da ein Cross-Sell oder Upsell gegebenenfalls noch hin? Oder ist das, sage ich mal, erstmal in Richtung Customer Acquisition Cost? Sie sollen lieber sich anmelden und alles Weitere kommt dann später.
Genau, also dafür, dass Sie die Sendungsverfolgung erhalten können, müssen Sie sich dann eben erstmal für den WhatsApp-Newsletter anmelden. Was wir dann noch machen, ist tatsächlich nach der Sendungsverfolgung, dass wir den Hinweis schicken zu unserem Mahina-Club-Abo, weil wir haben versucht, irgendeine Automatisierung zu schaffen, wie wir dieses Abo fördern können, wir in den Vordergrund rücken und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich ganz gut, der Touchpoint dann auch nach der Bestellung zu sagen, hey, so ungefähr cool, dass du jetzt einmal bestellt hast, aber wäre nicht unser Abo auch was für dich und stellen es da noch ein bisschen vor. Das heißt, da nutzen wir das 24-Stunden-Zeitfest, das ist ja ganz gut. Ansonsten sind das aber natürlich Customer Acquisition Costs. Was man da noch berücksichtigen kann, ist, dass die Sendungsverfolgung jetzt nicht als Marketing-Nachricht zählt. Das heißt, die ist auch ein bisschen günstiger bei Meta. Ich glaube 7 Cent, aber schreibt mich da
Genau,
jetzt nicht drauf
die
fest.
das kommt, glaube ich,
Genau.
gut hin. Also es sind 11 Cent und 6 oder 7, das stimmt. Dann meine letzte Frage zu dem Thema. Hast du aktuell bessere Erfahrungen gemacht in Automation Flows, die jetzt, sage ich mal, mit Post-Purchase zu tun haben, also beispielsweise, wenn jemand das zweite Mal gekauft hat oder tatsächlich mit Kampagnen als solches?
Also unsere Automations laufen noch nicht so lange. Die haben wir erst vor wenigen Monaten aufgesetzt, sind auch immer noch am Optimieren, wo wir halt einfach sagen, hey, da könnte es noch ein bisschen besser sein. Wir gucken hier auch sehr auf die Customer Journey. Also wir machen zum Beispiel E-Mail first und danach gibt es dann erst eine WhatsApp-Nachricht, weil wir quasi den kostengünstigeren Kanal zuerst nutzen und dann eben auf WhatsApp auf den Paid-Channel gehen. So können wir einfach die Kosten noch ein bisschen senken, das Ganze ein bisschen effizienter machen. Natürlich jemand, der kein E-Mail-Opt-in hat, aber ein WhatsApp-Opt-in bekommt dann sofort zum Beispiel eine Abandoned-Card, WhatsApp oder sowas. Auf jeden Fall bringt uns das täglich Umsatz rein, was halt der Vorteil ist im Vergleich zu den Kampagnen, weil wir so unseren Daily-Umsatz quasi steigern können. Das ist schon sehr gut, aber wenn man einfach so eine große Kampagne zu einem Sale schickt, aktuell zum Beispiel auch unsere Brand-Campaign, das performt dann schon sehr stark. Oder wenn es dann auch wieder den Adventskalender gibt, da spielen wir dann auch mit Mischungen aus Kampagnen und aus Flows, dass man zum Beispiel erst eine Kampagne rausschickt und auf Basis dessen kommt dann noch ein Flow, also dass man. Unsere Brand-Campaign ist gerade so, man konnte sich dafür anmelden, hey, willst du bei unserem Roadtrip mit dabei sein? Also wir haben das Ganze quasi wie einen Roadtrip aufgebaut. Und die sich angemeldet haben, die bekommen dann weiterhin die Automatisierung und die nächsten Nachrichten und die neuesten Produktlaunches im Rahmen dieses Roadtrips. Und so bauen wir dann eine gute Mischung aus beiden eben.
Mega cool. Mega cool. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich auch immer allen empfehle, weil das aus meiner Sicht noch tatsächlich ein bisschen underrated ist, weil E-Mail grundsätzlich immer so ein bisschen als langweilig angesehen wird, aber mit diesen Automation Flows kann man so viel bares Geld am Ende rausholen, weil die mittlerweile ja sehr gut personalisierbar sind und auch tatsächlich dann eben genau zugeschnitten werden können und eben ohne extra Aufwand quasi kostenlos durchlaufen. Deswegen auch vor allem die jetzt oder an alle, die jetzt noch eher am Anfang sind, das wäre so immer das Erste, womit ich starten würde. Und dann kann man die Kampagnen da Schritt für Schritt oben mit draufsetzen. Dann eine Frage als oder an dich als CRM-Managerin, vielleicht, also kannst du gerne generell oder auf Purelay beantworten. Das Thema Loyalty als solches ist, finde ich, tatsächlich auch underrated, weil das Thema Paid Ads immer sehr präsent ist überall, kostet aber sehr viel Geld. Die Profitabilität holt man ja dann tatsächlich immer ab dem zweiten, dritten, vierten Kauf raus. Wie siehst du das ganze Thema und wieso würdest du sagen, oder hast du auch das Gefühl, dass das noch ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt?
Ja, definitiv. Aber allein, wenn man sieht, wie viele Brands oder auch D2C-Brands gibt es da draußen und wie viele davon haben Loyalty-Programm. Ich weiß nicht im Prozent, aber ich würde sagen, es ist wirklich nur ein Bruchteil. Und auch auf den Konferenzen zum Beispiel, also wenn man jetzt wirklich nur mal von der Marketing-Bubble spricht, okay, WhatsApp kommt immer mehr, so dass immer mehr noch ein Thema. Das Hauptthema auf den meisten Konferenzen ist aber immer noch Social, Paid, Google, SEO vielleicht. Aber auch für mich, wenn ich jetzt nach Weiterbildung in dem Bereich suche, wo finde ich was zu Loyalty? Super schwierig, da aktuelle Themen, Vorträge, irgendwas dazu zu finden. Deswegen tausche ich mich eigentlich tatsächlich wirklich mit anderen CRM-Managern aus über das Thema und wir versuchen gemeinsam da Lösungen zu finden. Also auf
Super
jeden
cool.
Fall was, was noch großes Potenzial hat.
Ja, perfekt. Ihr habt ja auch schon ein Loyalty-Programm aufgesetzt. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie es funktioniert und auch was so bisher eure Erfahrungen sind, ob sich das lohnt, wie es genau.
Ja, genau. Unser Loyalty-Programm wurde im April letzten Jahres, also April 20, April 23 aufgesetzt. Das musste ich tatsächlich kurz überlegen, weil es ist jetzt gerade so ein Jahr alt geworden. Ja, ich betreue das Thema jetzt intensiv seit Dezember. Das heißt, vorher war das bei uns im E-Com-Team mit angesiedelt, wurde halt quasi mitgemacht und jetzt liegt da auch voller Fokus drauf, weil ich natürlich da auch dann viel mehr Zeit habe, mich drum zu kümmern. Ja, wir arbeiten da zusammen mit Loyalty Line aktuell. Das ist quasi halt ein Tool für Shopify Loyalty-Programme. Gibt es aber noch viele andere. Es ist so, dass man für jeden Einkauf bei uns Punkte sammeln kann, aber auch für Aktivitäten. Also zum Beispiel, wenn man Freunde wirbt, bekommt man Punkte. Der Freund bekommt dann nochmal einen Code für Newsletter abonnieren, WhatsApp-Newsletter abonnieren, Produktbewertungen, also verschiedenste Features, gibt es nochmal extra Punkte, die man bekommen kann. Und die Punkte kann man wiederum einlösen gegen einen Sofortrabatt. Zum Beispiel im Checkout haben wir so einen kleinen Slider, den kann man dann bis zu 8 € schieben und dann bekommt man direkt einen Rabatt auf seine Bestellung. Oder gegen Prämien. Und da bin ich immer die ganze Zeit am Optimieren des Programms, weil never ending story. Es gibt immer was, was man optimieren kann.
Total, total, genau. Da schließt sich auch die Story, weil die Punkte für alle, die es noch nicht gesehen haben, die heißen Lays, was eben wieder genau zu der Blumenkette passt. Zwei Sachen, die mich sehr stark interessieren. Vielleicht fangen wir mit dem ersten an. Du hattest ja schon kurz gesprochen oder angesprochen, die Rewards können Prämien sein. Weise, habt ihr denn da Also, weil das finde ich immer die größte Herausforderung, herauszufinden, was interessiert meine Zielgruppe am meisten, womit schaffe ich denn für die auch den größten Mehrwert? Ist es monetär? Ist es gegebenenfalls ein Produkt? Ist es ein Erlebnis? Wie seid ihr da vor oder wie bist du da vorgegangen bisher?
Also ich glaube, aktuell sind wir noch in so einer Testing-Phase, wo ich noch gar nicht sagen kann, was ist jetzt wirklich das Best-Case-Szenario, was sind die besten Prämien, die wir haben können. Wenn ich einfach auf die Einlöseraten gucke, dann steht schon der harte Euro für die Leute im Fokus. Das heißt, der ist ein Vorteil, ich glaube aber auch, weil es präsenter ist. Also jeder sieht es im Checkout, der sich eingeloggt hat in sein Profil, sieht diesen kleinen Checkout-Slider und kann das sofort nutzen. Ich glaube, da ist das Thema Education bei uns einfach auch sehr wichtig, an dem ich aktuell noch arbeite und was ich auch jedem einfach empfehlen kann. Man muss intern muss das Verständnis für dieses Loyalty-Programm vorherrschen. Jeder sollte das kennen und wissen, wie es funktioniert. Aber man muss auch den Kunden erstmal beibringen und denen halt erzählen, was gibt's da für Prämien? Du kannst deine Punkte gegen das und das und das einlösen. Und ich glaube, das ist gerade noch so ein bisschen der Knackpunkt bei uns. Und deswegen nehmen sie natürlich den einfachen Weg. Aber da arbeite ich auch gerade dran, dass wir zum Beispiel jetzt monatlich wechselnde Prämien haben. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Schmuck aktuell besser performt als Lifestyle-Produkte. Also dass die Leute einfach am Kern unserer Marke, an dem Basisprodukt hängen. Und dann zum Beispiel während der Loyalty Days in diesem Jahr, da habe ich zwei Ketten, die es noch nicht im Programm gab, die wurden dann erst ein paar Tage später gelauncht, vorab als Prämie angeboten. Die waren auch gar nicht mal so günstig quasi in Form von Punkten im Vergleich zu anderen Produkten. Also man hätte sich andere Produkte halt für weniger Punkte holen können, aber das war ein krasser Hype um diese zwei Ketten. Also es gibt so eine Facebook-Gruppe, die ist tatsächlich nicht von uns, sondern wird von Community-Mitgliedern gesteuert und in dieser Gruppe ging es ab um diese Kette. Die haben alle gesagt, oh, guck mal, ich hab die und sie kam schon an und sie ist so schön. Und andere wieder, oh, ich will die auch. Und dann haben die extra viele Produktbewertungen geschrieben, weil sie da extra Punkte bekommen, damit sie sich diese Kette leisten können. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, also anscheinend Produkte, die es so noch nicht zu kaufen gibt und vor allem in Form von Schmuck, das scheint was zu sein, was unsere Community interessiert. Und an dem Punkt arbeite ich auch. Aber natürlich kann man so eine Kette jetzt nicht von heute auf morgen neu gestalten, produzieren und als Prämie dann parat haben. Aber das ist was, an dem wir jetzt schon arbeiten fürs kommende Jahr.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wenn man das zu oft macht, der Effekt von dem verfliegt, also dieser Exklusivitätscharakter davon. Ich finde es cool, dass du das erzählst, weil wir hatten mit 4Bro mal ein Projekt gemacht, wo wir mit dem gleichen Effekt quasi gespielt haben. Da gab es eine neue Geschmacksrichtung, gab es eben vor allen anderen und die Leute, die genügend Punkte gesammelt hatten, konnten dieses Paket quasi claimen. Und das war auch richtig cool, weil viele dann richtige Unboxing-Videos auf YouTube hochgeladen haben. Hey, hier, schaut mal, ich habe das schon vor, bevor es im Supermarkt ist. Und dann war auch, haben wir das auf Social Media verfolgt. Wir haben halt gesehen, in den Kommentaren haben dann Leute gefragt, ja, hey, ich wohne in München, hier gibt es gar nicht die Stores, wo man das kaufen kann. Wo ist der nächste Laden, wo ich Punkte sammeln kann und so weiter. Und das ist halt, da macht es dann, finde ich, richtig viel Freude, wenn man sieht, dass diese Energie, die man da reinsteckt und diese Konzeption des Ganzen, wenn das Anklang findet. Und deswegen, also, das kann ich auf jeden Fall voll bestätigen. Dieser Exklusivitätscharakter, vor allem im Loyalty-Programm, macht total Sinn. Ist ja auch irgendwo logisch, weil ich meine, die treuesten Kunden oder Fans, die sind halt schon, sag ich mal, so eine Community in sich und die tauschen sich auch gerne darüber aus. Deswegen, das finde ich mega. Und ich habe gesehen letztens, dass ihr ja auch in München in dem Laden einen so ein kleines Community-Treffen hattet für Leute, die, also genau, für Community-Mitglieder, die dann nach der Öffnungszeit damit rein konnten. Und was ich mich gefragt hatte, war, nutzt ihr sowas auch, um mehr über die Leute zu erfahren? Beziehungsweise haben die Möglichkeit, so in Richtung Co-Creation mit reinzugehen und zu sagen, hey, ich fände es cool, wenn es dieses und jenes in der Zukunft geben würde.
Ja, auf jeden Fall. Also wir binden unsere Community immer mit ein auf den verschiedensten Kanälen. Also zum Beispiel im Broadcast-Channel wird dann mal Produkt präsentiert oder drei Produkte, die es in Zukunft geben könnte. Und dann sind wir so ein Stimmungsbild abgefragt. Wir verschicken per E-Mail auch ganz viele Umfragen, wo wir direkt nach Feedback fragen. Was, glaube ich, auch was ganz Besonderes ist, ist, ich glaube, einmal wöchentlich ist, dass unsere Executives, also tatsächlich auch zum Beispiel Olisa, mit Members, also mit Kunden, mit Community-Mitgliedern sprechen und sich da eine Stunde auch mal Zeit nehmen oder eine halbe Stunde und mit denen drüber reden und denen Fragen stellen und so wirklich das ganz direkte One-to-One-Feedback. Was finden Sie gut? Was finden Sie
Stark.
schlecht? Das ist auch manchmal auch einfach ein persönlicher Austausch, jetzt nicht immer nur so à la Fragebogen-Style.
Ja.
Und auf den Community-Events genauso. Dann manchmal dürfen die zum Beispiel schon so einen kleinen Einblick bekommen in die neuen Adventskalender-Produkte oder neue Kollektionen, die wir dort vorstellen, wo wir schon mal Feedback abfragen. Und natürlich nutzen wir das Feedback in allen Abteilungen und versuchen dann dort besser zu werden. Das heißt, also wir nutzen natürlich nicht nur die Insights aus unserer Community für unsere Produktentwicklung, sondern dadurch geben wir ihnen ja auch wieder was zurück, weil wir machen das ja für sie und wollen ja die Sachen für sie verbessern.
Genau. Ja, total. Und also das stärkt einfach diesen Zusammenhalt, finde ich, so extrem. Und das finde ich, weil wir vorhin über underrated gesprochen haben, das gibt es so selten, dass man nicht so eine Einwegkommunikation hat von Marke zu Kunde, sondern das, was zurückfließt und dann auch wirklich damit was passiert. Also natürlich gibt man, also oder ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe natürlich bevor wir mit Kunden zusammenarbeiten, testen wir immer die Customer Journey und bei vielen kriege ich dann einen Fragebogen, gebe auch mein Feedback, aber in der Kommunikation, die mich danach erreicht, ändert sich nichts. Also ich sehe einfach, okay, kriege die E-Mails wie jeder andere auch. Da findet eben keine Segmentierung, keine Personalisierung und schon gar nicht irgendwie was in Richtung Produktanpassung statt. Und das finde ich ist eigentlich so einfach mittlerweile technisch umsetzbar. Also selbst wenn ich jetzt keine Position dafür besetze, könnte ich ja jedes Feedback tatsächlich mit AI, wie du es vorhin angesprochen hast, auslesen, mir eine Zusammenfassung daraus geben lassen und dann Maßnahmen vornehmen. Aber das passiert relativ selten. Deswegen bin ich tatsächlich eben auch so begeistert von dem, was ihr da alles auf die Beine stellt. Jetzt muss ich mal ganz kurz spicken, was ich hier noch mit auf dem Zettel stehen habe. Ja, vielleicht, genau, wir haben ja jetzt, oder ich habe jetzt gerade ein bisschen Herausforderungen oder negative Sachen gesprochen. Was sind denn bei dir so die Herausforderungen, die dir begegnen, wo du sagst, das ist schwierig umzusetzen oder da würdest du dir gerne was anderes wünschen?
Tatsächlich finde ich es schwierig, im ganzheitlichen CRM zu finden, so ein bisschen, wo ist der USP von welchem Channel und wie arbeiten die Channels miteinander und auch ein bisschen das Thema, welcher Kunde ist am wichtigsten. Natürlich sind alle super wichtig, um Gottes Willen, aber wo ist der Benefit auf jeder einzelnen Plattform? Jeder will für seinen Kanal natürlich das Beste für seine Community rausholen. Einfach, wie interagieren die miteinander? Also zum Beispiel im Loyalty-Programm habe ich allein schon vier verschiedene Tiers, verschiedene Level quasi. So das Einsteiger-Level, wenn man mehr Punkte gesammelt hat, gibt es ein höheres, noch ein höheres. Und dann gibt es natürlich auch noch unsere Mahina-Club-Abonnenten, die ich schon erwähnt habe. Also die mit dem Schmuck-Abo. Und wo unterscheiden die sich? Also allein hier schon die Unterscheidung zu finden, wer hat wo welchen Benefit. Und dann heißt es aber auch noch in Kombination mit meinen Kolleginnen und deren Channels, ja, wo ist jetzt nochmal der Unterschied zum E-Mail-Subscriber zum Beispiel? Also das hatten wir jetzt erst mit dem Thema Birthday. Ja, die E-Mail-Subscriber geben ihr Geburtsdatum an und die Loyalty-Mitglieder. Wer bekommt jetzt wann was zu seinem Geburtstag? Weil alle sollen natürlich was dafür bekommen, dass sie ihr Geburtsdatum angegeben haben. Oder die Push-Subscriber versus WhatsApp. Wir wollen ja nicht, dass in 10 Uhr zum Beispiel die WhatsApp, die E-Mail und die Push gleichzeitig an einen Kunden rausgehen. Also auch da sind wir wieder im Thema Personalisierung. Wo machen wir da den Unterschied in der Kommunikation von den Stufen her? Welcher Kanal wird priorisiert? Und das finde ich ist eine ganz große Herausforderung, die wir erkannt haben und an der wir gerade schon arbeiten. Aber nachdem jeder quasi das Beste für seinen Kanal will, muss man sich da eben gut miteinander abstimmen und schauen, wo können wir uns noch mehr differenzieren, wo gibt es noch Potenziale.
Ja, also den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, sehe ich total, weil da wird es ja dann auch technisch immer sehr komplex, dass alle Flows über alle Kanäle gut miteinander abgestimmt sind. Da ist natürlich mit Charles und ich schätze mal, E-Mail werdet ihr wahrscheinlich Klaviyo benutzen.
Yes.
Genau, und Loyalty Line habt ihr natürlich schon mal so die Tools, die noch am besten miteinander funktionieren. Bei dem ersten Punkt, das verstehe ich auch, das ist auch konzeptionell immer ein Riesenthema, genau das aufeinander abzustimmen. Was ich nur oder was wir da häufig gerne nutzen, ich weiß nicht, ob ihr Klar kennt, das Tool, damit kann man halt zumindest mal datengetrieben sehen, welcher Kunde oder welcher Kanal ist wie viel wert im Marketingmix. Weil wenn man immer nur den Last Touch oder First Touch anschaut, dann sind immer, claimt jeder Kanal für sich den Umsatz. Und natürlich auch den AOV pro Kategorie oder pro Segment. Aber am Ende gebe ich dir vollkommen recht, ist es natürlich eine Herausforderung, das abzustimmen, weil man muss ja trotzdem profitabel bleiben. Man kann jetzt nicht jedem das Beste, den besten Reward geben. Das ist gar nicht so einfach, aber da finde ich eben cool, dass ihr zusätzlich oder andersrum gesagt, viele, die jetzt da noch ganz am Anfang sind, haben, sag ich mal, noch eine größere Herausforderung, weil die nur Produkte oder Rabatte haben. Ihr seid jetzt schon in der Möglichkeit, mit in die Erlebnisschiene mit reinzugehen, weil eure Community stark ist, weil die auch an den Events interessiert sind, weil die schon wissen, dass ihr Feedback wertvoll ist. Genau. Das wollte ich noch da kurz zu sagen. Habt ihr Klar schon mal probiert?
Ich glaube, wir hatten Gespräche mit denen, aber wir
Also
benutzen es,
das,
glaube ich, noch nicht.
okay, das kann ich soweit empfehlen. Dann wäre, weil du die Herausforderung gerade beschrieben hast, entspannt natürlich für die Leute, die damit starten. Welche KPIs schaust du dir denn aus deinem Bereich heraus an, an eben Optimierungen ableiten zu können. Was ist da so das Wichtigste für dich?
Genau, für Loyalty gesprochen auf jeden Fall der Customer Lifetime Value, weil ich habe ja ein Loyalty-Programm, weil ich möglichst ja meine Kunden lange ans Unternehmen binden möchte, auch die Wiederkaufsraten steigern möchte. Deswegen ist der schon sehr wichtig. Dann ist für mich aber auch noch wichtig das Thema Redeeming-Members. Wie viele, nicht nur wie viele Mitglieder habe ich, sondern wie viele lösen auch ihre Punkte ein. Das hat auch wieder mit dem Thema Education, was ich schon angesprochen habe, zu tun, dass ich halt sage, okay, die wissen, wie sie ihre Punkte einlösen können und nutzen das auch. Und das zeigt mir ja auch, dass meine Prämien, die ich anbiete, attraktiv sind, wenn sie ihre Punkte einlösen. Und dann kann man sich zum Beispiel noch angucken, nicht nur den Gesamtumsatz, sondern die KPI heißt dann Attributed Loyalty Revenue. Wie viel meines Gesamtumsatzes kommt von Loyalty-Mitgliedern, weil im Endeffekt, wenn ich mehr Mitglieder habe, möchte ich natürlich, dass auch der Anteil immer wächst, den Loyalty-Mitglieder quasi bei uns da lassen. Also ich bin ja auch im Retention-Marketing quasi angesiedelt und dann wollen wir natürlich schon das Thema Retention steigern und den Anteil davon. Also nicht nur einfach Listenwachstum ist immer wichtig, neue Members bekommen, egal ob jetzt Loyalty oder WhatsApp, aber sich dann noch angucken, was tun diese Menschen, weil sie nur im Programm zu haben, bringt erstmal noch gar nichts, sondern sie müssen mit uns interagieren, weil das sieht man auch anhand der KPIs, also dass der Lifetime Value dann natürlich auch viel, viel höher ist, dass die Purchase Frequency viel höher ist, wenn die Redeeming Members sind, als wenn sie ihre Punkte nicht ausgeben. Und das sind dann sehr spannende Kennzahlen, die man dann verfolgen muss.
Ja, auf jeden Fall. Das war für mich am Anfang meiner Karriere auch ein spannendes Learning, dass nicht jeder, der Punkte gesammelt hat oder sogar, genau, also ich muss es aufteilen, nicht jeder, der Punkte gesammelt hat, löst sie auch automatisch ein. Wir hatten dann nämlich ein Projekt mit Footlocker, was in dieses Thema Education einzahlt, was du vorhin angesprochen hast. Also die Kampagne als solches war super erfolgreich, aber was ich für mich als Learning mitgenommen habe, ist, wir hatten damals so ein zweistufiges Verfahren, sage ich mal. Also die Leute haben die Punkte gesammelt, dann konnten sie sich so eine Mystery Box holen. In dem Moment hatten sie die Punkte eingelöst und dann nach 30 Tagen, weil dieser Zeitraum eben nicht nur ein Tag war, konnten sie die quasi öffnen. Und wir hatten nicht 100% Öffnungsrate, was für mich sehr unverständlich am Anfang war, weil ich dachte, du hast ja die Punkte eingelöst, du wolltest die Box haben, warum machst du sie jetzt nicht auf? Und es zahlt genau darauf ein, was du sagst, man muss die Leute wirklich kontinuierlich mitnehmen, daran erinnern und sagen, hey, du musst diese Box auch aufmachen, damit du den Reward am Ende bekommst. Und deswegen, also das war für mich am Anfang so ein Aha-Moment, wo ich dachte, okay, alles klar, da muss man echt wirklich viel Aufmerksamkeit drauf legen. Genau, perfekt. Dann hätte ich jetzt noch eine Frage bezüglich Loyalty und CRM im Allgemeinen. Was siehst du denn aktuell für Trends oder was hast du für die Zukunft so auf dem Schirm? Du hattest AI schon angesprochen, aber wo würdest du sagen, bewegt sich das Ganze so ein bisschen hin?
Genau, also ich möchte versuchen, das Ganze noch mehr zu personalisieren. Hat uns in Zukunft sicherlich auch AI helfen, je nachdem natürlich, was die Tools auch dabei anbieten, was da für Möglichkeiten gibt. Auch mit dem E-Mail-Marketing natürlich das weiter auszubauen, weil das ist ganz wichtig, dass Loyalty, E-Mail-Marketing, WhatsApp-Marketing, dass das alles ineinander greift. Da haben wir schon gute Flows, aber da kann man sicherlich noch den einen oder anderen aufsetzen. Ansonsten ist für uns das Thema Referral-Marketing auch ganz spannend, an dem wir arbeiten und wo wir gerade versuchen, das noch mehr zu vereinheitlichen und ja, für verschiedene Kampagnen möglich zu machen. Zum Beispiel eben, dass man gleichzeitig Freunde für das Schmuck-Abo werden kann, aber auch für normale Käufe. Also ich glaube, Referral-Marketing ist auch vielleicht noch bekannter als Loyalty, wird vielleicht noch mehr genutzt, aber auch so ein bisschen underrated. Gerade wenn man so eine starke Community hat wie wir. Die stehen hinter uns, hinter der Marke, hinter den Produkten und dann empfehlen die das auch ganz gerne Freunden. Also ich sehe es ja auch bei mir,
Auf
dass
jeden Fall.
Freunde halt eben fragen, oh, was ist das für eine Kette, die du da trägst oder so. Und dann ist das ein schöner Mechanismus, den wir noch viel mehr nutzen wollen. Ja, ansonsten noch, ich habe es auch neulich in einer Podcast-Folge erst bei euch gehört, so das Thema mit Wallets. Loyalty-Karten, die man in Wallets packen kann, auch da Werbung machen. Da gibt es ja auch noch nette Features, Gamification und dann, glaube ich, auch noch so den Weg zu finden, was gibt es noch für Prämien? Also wir haben ja aktuell, habe ich ja gesagt, Discounts, wir haben Produktprämien, aber auch das Thema Nachhaltigkeit würde ich gerne weiter einbinden, dass man seine Punkte spenden kann. Wir haben jetzt zum Beispiel so eine Clean-Up-Initiative im Rahmen unserer Brand-Campaign, die startet demnächst und auch da würde ich gerne ansetzen und sagen, hey, nutz doch deine Punkte und spende sie für einen guten Zweck. Vielleicht ist das dann, hat es auch irgendwas mit Hawaii zu tun, dass wir so eine ganzheitliche Kommunikation und Connection wiederherstellen.
Total.
Vielleicht auch noch mehr in das Thema Events reingehen. Also wir haben jetzt schon gesagt, okay, es ist ein Benefit für die höheren exklusiv, dass wir Plätze für sie reservieren und sie sich darauf bewerben können, dass sie zum Beispiel beim nächsten Community-Event in München im Store mit dabei sein können. Aber auch da hat das Ganze. Ja, vielleicht gibt es da noch andere Wege, wie man das noch spannender nutzen kann, diese Events und das Loyalty-Programm miteinander zu verknüpfen.
Also was ich, genau, also Events und Loyalty-Programm zusammen ist super gut möglich. Das macht auch total Sinn. Ich glaube, dass vor allem mit dem Store, den ihr jetzt habt, eine super Möglichkeit. Was ich bei euch noch sehen würde, wäre, das, also ein Thema in Richtung Kollaborationen zu denken. Wir haben jetzt mit einem Startup zusammengearbeitet, die ermöglichen im Prinzip in den Checkout in Shopify einen Platzhalter zu integrieren, der erkennt, also ich nehme jetzt einfach mal Snox her, angenommen, wir machen eine Kollaboration mit Snox und der ist bei Snox Kunde und kauft dann bei euch ein, dann kann er dieses exklusive Produkt kaufen, was eben nur diesen Kunden vorbehalten ist. Und da kommt halt wieder dieses Thema, was wir vorhin hatten mit der Exklusivität rein. Das funktioniert extrem gut und das ist halt bisher, machen das ja nur extrem große Brands oder halt sehr, sehr luxusorientierte Marken. Und da sehe ich halt einen riesen Faktor in der Diversifizierung von der Zielgruppe und natürlich eben auch dann in dem Loyalty-Bereich. Und was war mir gerade noch eingefallen? Bei dem Referral, weil du das angesprochen hast, finde ich tatsächlich auch underrated. Was wir, oder zumindest, also es wird schon lange gespielt. Ich finde, es wird immer so ein bisschen so von der Kommunikation her nicht ganz optimal genutzt, weil dieser schickt deinen Link rum und dann kriegt jemand was. Okay, ich fände das halt viel interessanter, wenn man das so ein bisschen an den Events beispielsweise festmacht. Also wir arbeiten gerade mit einem Kunden, der halt sehr auf, keine Ahnung, so Produkte für Fußballvereine beispielsweise hergibt. Und wenn man da halt sagt, hier für dein ganzes Team, wenn du für die alle was einkaufst, dann profitiert ihr alle davon. Oder bei euch jetzt, wenn man sagt, ihr habt jetzt vielleicht einen Junggesellenabschied, und fliegt da zusammen los, sucht euch doch zusammen hier was aus und dann ist es derselbe Effekt, aber von der Geschichte her ist es halt was anderes. Und eine Sache, die ganz interessant sein könnte in Richtung AI, es hat jetzt nicht was direkt mit Loyalty zu tun, geht aber in Richtung Personalisierung. Da kann man, also das heißt Vision AI, das Team, die haben quasi eine Search gebaut, die, ohne dass du vorher Daten abgegeben hast, halt die Produkte sehr passend ausspielen kann. Aber das, genau, ja, ist vielleicht nicht 100% passend jetzt gerade. Perfekt, dann würde ich sagen, kommen wir schon langsam zum Abschluss vor den Quick Questions. Noch vielleicht von dir an die Hörer. Was wären so die Quick Wins oder Tipps, die du mitgeben würdest, an alle, die jetzt bei Loyalty noch ganz am Anfang stehen?
Genau, also normalerweise würde ich so, ja, einfach mal machen, einfach mal loslegen. Was soll schon schief gehen? Bei WhatsApp Marketing würde ich das sofort unterschreiben. Beim Thema Loyalty würde ich trotzdem sagen, nehmt euch da Zeit, macht ein gutes Konzept, weil ein Loyalty-Programm ist nichts, was man halt jede Woche umstellt. Also, wenn ihr einmal jetzt festgelegt habt, 1 € sind wie bei uns zum Beispiel 10 Punkte wert, also wenn man für 1 € einkauft, bekommt man 10 Punkte. Das verwirrt die Community oder macht sie auch ärgerlich, wenn wir das dann jede Woche ändern würden. Natürlich spielen wir mal Aktionen wie Zweifach-Dreifach-Punkte, aber das ist dann eine Aktion und wir ändern sowas nicht ständig. Auch die Grundstruktur von dem ganzen Programm, was soll man damit erreichen? Von daher, ich würde anfangen, mir Benchmarks anzugucken, was machen andere, sich dann zu überlegen, okay, wie soll das Ganze für uns auf der Webseite aussehen? Wie sind diese Grundfunktionen? Also wie viele Punkte gibt es für was? Wie kann man die Punkte einlösen? Und dann erstmal mit einer Basic-Version starten. Und diese Basic-Version kann man dann weiter ausbauen. Das heißt, man kann sich noch mehr überlegen, wie kann man das Ganze in die Website integrieren, wo kann man noch Notifications aktivieren, weitere E-Mail-Flows aufsetzen. Das kann man alles nachgelagert noch machen. Also wichtig ist erstmal dieses Grundkonzept, wie viele Punkte gibt es und wie kann man sie einlösen. Und da sollte man sich wirklich vorher klar sein, dass man das jetzt auch erstmal dann so belässt. Man kann es schon irgendwann ändern, aber ja, man sollte sowas nicht ständig verändern. Genau, das wäre so mein Haupttipp an die Community.
Perfekt. Beim WhatsApp-Marketing konkret, wenn man sagt, ich möchte einfach mal ausprobieren, was wäre der erste Flow oder die erste Kampagne, mit der du starten würdest?
Also erstmal brauchen wir natürlich einen Welcome-Flow und einen Opt-out-Flow. Ohne das geht es gar nicht, weil wenn es die Leute anmelden, brauchen wir eine Willkommensstrecke. Das kann man wie im E-Mail-Marketing super aufbauen, indem man ein bisschen was über die Company erzählt. Und was im WhatsApp-Marketing auch gut funktioniert, ist, viel über die Kunden abzufragen. Also wir haben schon mal viele Datenpunkte, die wir da sammeln können, weil die Leute sehr gerne auch ja, was über sich preisgeben in dem Moment. Und natürlich sollte es immer möglich sein, dass man sich super easy abmelden kann. Deswegen ist das die Grundvoraussetzung. Und danach wären es dann die Automatisierungen, wie halt sonst auch im E-Mail-Marketing. Also Warenkorbabbruch zum Beispiel, Browser-Abandonment könnte man noch machen. Genau, das wären so die wichtigsten. Und dann kommt es darauf an, was man halt für Kampagnen hat. Also wir schicken zum Beispiel immer zu unseren Sales, aber auch zu wichtigen Produktlaunches.
Okay, perfekt. Das ist doch schon mal gut. Damit können die Leute auf jeden Fall was anfangen. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss, drei schnelle Fragen an dich. Die erste Frage ist, welches Projekt oder welcher Trend ist denn aus deiner Sicht überbewertet?
Schwierige Frage.
Also ich kann dir erzählen, was die anderen bisher gesagt haben, um so eine grobe
Ja.
Richtung zu gehen. Ich glaube, 9 von 10 Mal wurde bisher Temu genannt. Temu und Shein, einfach aufgrund dieser Fast-Fashion-Thematik und der schlechten Bedingungen und so weiter und so fort. Und was auch schon öfter genannt wurde, ist, dass halt viele auf Trends aufspringen, ohne sich vorher darüber Gedanken zu machen, was es eigentlich bringen soll. Also konkretes Beispiel AI, haben viele irgendwie eingeführt ohne einen Plan und merken dann, okay, es funktioniert nicht so richtig. Deswegen ist das auch für viele überbewertet. Wir können uns auch auf
Ja.
das einigen, was wir vorhin gesagt haben. Wir haben ja gesagt, Paid Ads im Vergleich zu Loyalty sind auf jeden Fall überbewertet. Dann die nächste Frage wäre, welches Event kannst du für dieses Jahr noch empfehlen? Oder wo würdest du dieses Jahr noch hingehen? Oder Messe? Also jetzt war ja gerade die K5 beispielsweise. Hast du da für dieses Jahr noch was auf deiner Liste stehen? Oder sagst du lieber spezifisch mit den Leuten austauschen, die gerade wichtig sind?
Genau, also ich finde es tatsächlich halt eben sehr schwierig für meine Themen WhatsApp und Loyalty Marketing da was Passendes zu finden. Ich war jetzt auf der OMR, da war alles so ein bisschen mit vertreten. Und spezifisch zu den Themen gucke ich halt eigentlich bei meinen Tool-Anbietern, was die mir bieten. Wenn die eigene Webinare haben, das kann ich auch empfehlen. Jedem, egal was ihr für ein Tool nutzt, die meisten haben irgendwelche Online-Ressourcen oder auch irgendwelche Webinare, an denen man eben teilnehmen kann, zu neuen Produktupdates oder allgemein, und sich das anzugucken und am tiefer in seine eigenen Tools einzusteigen. Also bei uns im Fall zum Beispiel Charles präsentiert da immer Neuheiten, neue Features, die sie haben. Aber auf Loyalty hatte da neulich einen Online-Summit, wo es wirklich mal um das Thema ging. Und das ist eben was, was so in deutschen Konferenzen wenig finde. Da nehme ich immer was mit und ganz viele tolle Connections, aber nicht so tief in mein Thema, wie ich das jetzt bräuchte.
Sehr cool. Das ist mal ein super Tipp. Kann ich auch so unterschreiben auf jeden Fall. Und dann die letzte Frage noch. Welcher Person muss man denn unbedingt auf Social Media bzw. LinkedIn folgen, um vielleicht eben genau solche Insights jetzt aus dem Bereich CRM und Loyalty mitnehmen zu können?
Auch da ist es eigentlich bei mir der persönliche Austausch, der mir am allermeisten bringt. Ich versuche mich mit vielen CRM-Managern, für die C-Brands, über LinkedIn zu connecten und schreibe mit denen dann. Also ich habe da schon tolle Erfahrungen gemacht, dass wir einfach mal einen Call aufgesetzt haben und haben dann eine Stunde gequatscht und da ging es dann wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Aber wir haben uns gegenseitig geholfen, weil ganz oft habe ich mich in meinem Job schon so ein bisschen alleine gefühlt und dachte so, ja, ich mache, aber ich habe nie so diese Bestätigung, außer natürlich meine Zahlen. Ist das gut, was ich da tue, oder könnte man es noch besser machen? Da hilft einfach der Austausch mit anderen, weil man dann merkt, die stehen vor gleichen Problemen. Auch wenn ich manchmal denke, hey, das ist eine riesen Brand oder zumindest aus meiner Außensicht eine riesen Brand, und die haben eigentlich alle die gleichen Probleme. Und das ist wunderbar, wenn man sich da austauschen kann. Wir sind ja ganz stark mit SOX connected, wo wir den Austausch haben, aber auch andere D2C, Shopify-Brands, die auch sehr, sehr gerne austauschen.
Cool. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das finde ich klasse. Ich finde es auch tatsächlich etwas, was in Deutschland so ein bisschen oder im Dachraum einzigartig ist. Also ich habe letztens oder in der vorletzten Podcast-Folge mit einem gesprochen, der aus den USA kommt, und er hat gesagt, er war total begeistert davon, wie gut das in Deutschland funktioniert, dass man hier wirklich miteinander spricht. Weil das, wo man ja sagt, die Deutschen sind immer so kritisch und alles fängt erstmal mit einem Nein an, scheint das hier wirklich sehr positiv zu sein. Und deswegen ist mir tatsächlich auch aufgefallen, ich komme da ursprünglich aus der Beraterbranche quasi, und da ist das überhaupt nicht so. Also da macht jeder sein Ding und dann schaut man mal. Deswegen, das war für mich auch super cool, als ich vor Jahren dann hier in die E-Com-Bubble mit eingestiegen bin.
Also ich glaube
Deswegen.
natürlich, der Austausch zwischen Agenturen und Unternehmen ist vielleicht immer ein bisschen schwieriger, wenn man da, also wenn man einfach nur mal schnell ein Feedback möchte. Aber wenn man als Unternehmer auf andere zugeht, das ist das Beste, was man tun kann. Und viele sind offener, als man denkt. Ich hatte da auch Angst vor meinen ersten Nachrichten und Anfragen. Ja, einfach mal machen, einfach Anfragen, und viele freuen sich dann auch.
Auf jeden Fall. Also ich kann das auch, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Also ich merke auch, dass viele so eine Hemmschwelle haben, jetzt mich als Agenturinhaber zu fragen, weil vielleicht man denkt, das kostet dann immer sofort Geld, ist aber jetzt wirklich gar nicht so. Also wenn jemand Fragen hat, wirklich immer gerne. Ich gebe gerne mein Wissen preis. Ist vielleicht auch nicht schlecht, weil ich ja viele verschiedene Branchen schon gesehen habe. Und also ja, immer lieber zusammen, und dann schaut man, was draus wird oder auch nicht, und dann alles ganz einfach.
Auf jeden Fall gut zu
Perfekt.
wissen.
Ja, auf jeden Fall. Leonie, wirklich vielen Dank. Da waren echt coole Tipps dabei. Ich hoffe, die Zuhörer schätzen das Ganze. Lasst uns auf jeden Fall auch gerne Feedback da. Leonie, darf man dich kontaktieren, wenn es Fragen gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann hier ja nicht sagen, dass man
Ja.
verschiedene Leute auf LinkedIn anschreiben darf und mich darf man nicht anschreiben. Nein, ich bin da sehr, sehr offen, freue mich, mein Wissen weiterzugeben, aber auch von anderen Feedback zu bekommen, weil ich möchte auch in meinen Bereichen einfach immer besser werden. Und von daher schreibt mir einfach auf LinkedIn und ich freue mich drauf.
Sehr gut. Vielen Dank.